Lehrkraft werden.
Ein Podcast aus dem ZFSL Solingen.
Pädagogische Gedanken mit Volker Blumenberg und Thorsten Badnitzky.
Heute im Gespräch mit Klaus Zierer. Der November-Podcast. Wir haben ja was ganz Besonderes in diesem Monat. Auch eine, ich finde, echte Feuertaufe. Die liegt aber auch schon ein bisschen zurück, Thorsten.
Ja, es war, wir haben jetzt Ende Oktober und Anfang des Monats hatten wir eine große Fortbildung, an der alle Seminarausbilderinnen und Seminarausbilder unseres ZFSL teilgenommen haben. Und zu Gast war Klaus Zierer, der ja bestimmt vielen bekannt ist als Bildungsforscher hier bei uns in Deutschland. Und der hat einen Vortrag gehalten zu Kompetenz und Haltung von Lehrkräften und auch in der Lehrkräfteausbildung.
Ja, und wir haben uns gedacht, das ist mal eine gute Gelegenheit und haben uns, man muss auch sagen, getraut zu fragen, ob er bereit wäre, mit uns ein Gespräch zu führen und quasi im Podcast zu erscheinen. Und er hat glücklicherweise ja gesagt und da hören wir doch erstmal rein.
Ja, am Rande einer Fortbildung mit allen Fachleitungen des ZFSL Solingen zum Thema Lehrerprofessionalität als Symbiose von Kompetenz und Haltung freuen wir uns mit dem renommierten, dieses Wort ist heute schon ein paar Mal gefallen, Bildungsforscher und Professor für Schulpädagogik an der Universität Augsburg, Herrn Professor Dr. Zierer, ins Gespräch kommen zu dürfen. Das wertet jetzt unseren kleinen Podcast, ich habe das gerade schon gesagt, natürlich ungemein auf, weil der Zierer sonst auch gerne in echten Talkshows unterwegs ist oder für die Zeit, die Süddeutsche, die NZZ oder die FAZ schreibt. Und in dem Vortrag, den wir gerade gehört haben, haben Sie, finde ich, sehr sympathisch auch klare Forderungen beschrieben, muss ich eigentlich tun. Und darüber wollen wir gerne ins Gespräch kommen. Herzlich willkommen.
Herr Zierer, Sie sind viel bekannt als Hattie-Interpretator, unter anderem durch Publikationen in der Zeitschrift Pädagogik und etliche weitere sehr bekannte Publikationen dazu, Stichwort Visible Learning. Sie machen die umfangreichen Erkenntnisse verdaulich für das deutsche Schulsystem. Haben Sie den Eindruck, dass sich aus den Erkenntnissen von Hattie und Ihnen etwas an deutschen Schulen tut? Spüren Sie sowas wie Resonanzen?
Also diese Resonanz, die man spürt, ist, dass man, wann immer man über diese Themen spricht, zunächst mal auf offene Ohren stößt. Also ich glaube, in der Fläche ist sehr viel Bereitschaft, sich mit solchen Themen auseinanderzusetzen, sodass man vor Ort durchaus den einen oder anderen Impuls sofort merken kann. Insgesamt glaube ich, dass wir in der Bildungspolitik, die ja letztendlich dafür entscheidend ist, was in der Fläche passiert, weil sie ja die Verantwortung dafür trägt, noch nicht so weit sind, dass alle Erkenntnisse letztendlich, die wir aus der empirischen Bildungsforschung haben, schon angekommen sind. Ich glaube, da muss man noch längerfristig an dem Thema arbeiten. Hat ja auch damit zu tun, weil jede Lehrergeneration aufs Neue letztendlich auch zu begleiten ist, zu unterstützen ist und damit auch bestimmte Fragestellungen eigentlich immer wieder aufs Neue zu diskutieren sind. Und so ist es in der Pädagogik immer, wir müssen dranbleiben und jede Generation bestmöglich unterstützen.
Gibt es aus Ihrer Sicht Länder, die da Vorbild für uns sein können, die das besonders gut machen?
All diese Ländervergleiche immer ganz schwierig, weil aus meiner Sicht das Bildungssystem sehr stark von einer gewissen Kulturspezifik und auch von der Geschichte letztendlich abhängig ist. Das heißt, es schielt nach Skandinavien oder in die USA oder nach Australien, wie man es gerne macht, in einzelnen Bereichen. Das scheitert ja dann häufig an der Implementation in die deutschen Strukturen, in die deutsche Geschichte, in die deutsche Kultur, weil sie halt doch anders ist. Und es ist gleichzeitig immer ein bisschen auch eine Begrenzung ihrer empirischen Forschung, weil die Kulturspezifik und die Geschichte und manchmal sogar die Einzelschule doch so besonders sind, dass wir aufpassen müssen, wenn wir irgendwelche Zahlen haben, die 1:1 letztendlich zu übertragen. Insofern plädiere ich immer dafür zu sagen, schon ein Bewusstsein für unsere Kultur zu haben, die finde ich wichtig, gern mal zu schauen, was in anderen Ländern passiert, aber dann bei der Implementation immer überlegen, passt das zu uns, passt es zu unserer Kultur, passt es zu unserer Geschichte und wie müssen wir es vielleicht adaptieren, dass es funktioniert. Aber das einfache 1:1 von einem Land ins andere wird nicht funktionieren.
Ich würde da gerne nochmal nachhaken. Haben Sie denn den Eindruck, es gibt Länder, die mutiger waren als wir? Ich habe manchmal das Gefühl, Sie hatten es ja auch eben angedeutet, dass wir zwar die Erkenntnisse auf dem Tisch liegen haben, aber die Schlüsse nicht ziehen. Also sehen Sie irgendwo Länder, wo Sie sagen würden, ja, die haben Erkenntnisse gehabt und waren halt auch mutig genug, da auch wirklich was zu tun?
Also ich glaube, dass diese empirische Steuerung des Bildungssystems in manchen Ländern schon schneller gelaufen ist. Wenn wir in die USA schauen, da gab es ja früh solche Tests, aber da ist der Widerstand gegen die Empirie dann auch sehr deutlich geworden, weil man weiß, man kann nicht alles messen, was letztendlich wichtig ist für Bildungsprozesse. Insofern Mut, ja, aber wir haben den Mut zum Beispiel, wenn es um Digitalisierung geht, auch in anderen Ländern. Da waren die skandinavischen Länder vorne, die waren Vorreiter. Die haben jetzt den Mut gehabt zu sagen, wir waren zu schnell, wir müssen wieder zurück. Also Mut ist eine schöne Haltung, die manchmal notwendig ist. Manchmal ist Gründlichkeit auch wichtig. Ich glaube, wir können von allen Ländern immer irgendwas lernen, aber bitte immer vor dem Hintergrund unserer eigenen Situation, unseres eigenen Schulsystems, das da mit reinspielt. Dann glaube ich, tun wir gut daran, auch die richtigen Schlüsse letztendlich zu ziehen.
Sie haben eben erzählt und wir haben es auch nachgelesen, dass Sie von Hause aus Grundschullehrer sind. Wir haben ein bisschen wilde Fragen. Stellen Sie sich vor, Sie stünden noch mal am Anfang Ihrer Karriere als Lehrer damals und hätten aber den Hintergrund eines Bildungsforschers. Worauf würden Sie jetzt so ein besonderes Augenmerk richten, wenn Sie sagen, ich fange nochmal an und überlege nochmal neu in Bildungszusammenhänge zu gehen? Also wo würden Sie Energie reinstecken? Und die Frage könnte für uns auch besonders interessant sein, weil wir ja auch überlegen, wo müssen wir eigentlich Energie reinstecken, wenn wir neue Lehrkräfte ausbilden?
Also zunächst mal würde ich immer wieder diesen Beruf des Grundschullehrers ergreifen, weil mir das total Freude bereitet hat. Und das vermisse ich heute ja zum Teil auch noch, diese Arbeit mit den Kindern. Ja. Die Beziehung, die man aufbaut, die Nähe, die man hat in pädagogischen Settings, das hat man mit Studenten leider nicht. Da ist es viel distanzierter. Darum mache ich aber Klassenfahrten mit Studenten, um auch dort zumindest mal in eine Art von Beziehung oder Nähe zu kommen, wo man mal einen Austausch jenseits der Fachlichkeit haben kann. Aber was mir in den letzten Jahren in der Forschung sehr deutlich geworden ist und was ich in der eigenen Biografie nur so nebenbei und nie bewusst wahrgenommen hat, ist dieser Aspekt der Haltung. Also wie denke ich über das eigentlich, was ich tue? Das war in meiner ersten Phase an der Universität nicht wirklich ein Thema. Da hat man sich Ziele gesetzt und hat glücklicherweise Leute gehabt, wie in meinem Fall, die einen unterstützt haben bei den Zielen, die man hatte. Und in der zweiten Phase auch Glück gehabt habe mit einer sehr guten Seminarleitung, die die richtigen Fragen gestellt hat. In der dritten Phase erneut Glück gehabt mit einem hervorragenden Schulleiter, der einen vorangebracht hat. Aber das war alles auf Glück aufbauend. Und eigentlich sollte in so einem System, wo so viel Geld ist, so viel Professionalität ist, so viel Verantwortung steckt, der Bildungserfolg und die Lehrerprofessionalität eben nicht nur vom Glück abhängen, sondern von einem System, das die richtigen Fragen stellt und die richtigen Angebote macht. Und da scheint mir der Aspekt Haltung ausgesprochen wichtig zu sein. Der müsste viel stärker rein, viel mehr in die Reflexion, viel mehr in das kritische Denken der jungen Menschen und die angehenden Lehrkräfte zu bringen, damit sie letztendlich später gute Lehrkraft im besten Sinn sein können.
Was würden jetzt diese Erkenntnisse für uns in der Lehrerausbildung heißen? Wenn Sie das mal übertragen, jetzt auf die zweite Phase der Lehrerausbildung, worauf sollten wir ein besonderes Augenmerk richten?
Ja, da habe ich schon eine Reihe von Ideen immer auch wieder mal in den Diskurs gebracht. Mir ist zum Beispiel ein Punkt ganz wichtig. Wir müssen die jungen Lehrkräfte nicht zum Einzelkämpfer sozialisieren, sondern zum Teamspieler. Das ist später die wichtigste Kompetenz. Das wissen wir aus Forschungen der Schulen, in denen zusammengearbeitet wird, in denen der Faktor Ethikstudie kollektive Wirksamkeit gelebt wird, die erfolgreichen Schulen sind. Nicht nur im Hinblick auf den Lernerfolg der Kinder, sondern auch auf die Berufszufriedenheit der Lehrkräfte, auf die Zufriedenheit der Eltern. Also das sind entscheidende Aspekte. Und da würde ich sagen, kann man in der zweiten Phase noch vieles bewegen, diesen Teamgedanken stärker reinzubringen, der übrigens nicht bedeutet, dass alle dasselbe machen sollen, sondern dass man gemeinsam um die besten didaktischen, pädagogischen Konzepte ringt, sich austauscht, sich hinterfragt, an den Fehlern, die man macht, auch lernt. Das erscheint mir ein zentraler Punkt zu sein. Zweiter Stichwort an der Stelle, weil ich es gerade ansprechen, Fehler. Fehlerkultur viel stärker in die zweite Phase bringen. Wir haben häufig in der zweiten Phase so den Drang danach, die perfekte Stunde aufzuführen und dort hinzuarbeiten. Wobei wir wissen, dass später das nicht der Alltag sein wird, sondern später wird der Alltag sein, dass ich Fehler in der Stunde mache. Also wie schaffen wir es, ein konstruktives Verhältnis aufzubauen zu den Fehlern, die wir später machen werden und diese Fehler dann auch nutzen für unsere eigene Professionalisierung. Wir verlangen das von Kindern und es kommt aus meiner Sicht in der Ausbildung manchmal ein bisschen kurz. Also da würde ich mir mehr mehr Impulse noch wünschen. Und der dritte, vielleicht der wichtigste Punkt, ist natürlich ein bisschen schulartspezifisch, aber wir müssen schauen, dass wir Lehrkräfte nicht nur zu Wissensvermittlern heranziehen, sondern ich nenne es gerne Bildungsagenten, die eben den Bildungs- und Erziehungsauftrag, den sie übernehmen, ernst nehmen, verstanden haben, reflektieren und auch tagtäglich umsetzen. Und wenn man sich den Bildungsauftrag in den einzelnen Bundesländern anschaut, stellt man schnell fest, da geht es gar nicht um die Fächer, sondern geht es um die Werte, die unsere Gesellschaft zusammenhalten. Und wenn ich das verstanden habe, dann hat jedes Fach, das ich unterrichte, immer eine dienende Funktion auf diesen Auftrag hin. Und das erscheint mir ein wichtiger Impuls zu sein, weil er aus meiner Sicht in der Lehrerbildung insgesamt viel zu wenig bedacht wird, sondern geht es doch schon sehr stark immer um diese Fachlichkeit, die wichtig ist, will ich nicht kleinreden, aber das andere, das ist eigentlich der gesellschaftliche Kit, für den Schule vor allem da ist.
Ich würde gerne noch eine Nachfrage stellen. Wenn Sie beschreiben, also in der Lehrerausbildung ist der Teamgedanke wichtig, ist es wichtig, dass wir unseren angehenden Lehrkräften beibringen, aus ihren Fehlern zu lernen und auch eine Kultur des Fehlermachendürfens etablieren wollen. Ist dann eine Prüfungskultur, also dass eine Staatsprüfung am Ende dieser Ausbildung steht, aus Ihrer Sicht überhaupt noch zeitgemäß?
Ich halte Prüfungen per se nicht verkehrt, weil wir am Ende schauen müssen, ob Leistung letztendlich erbracht werden kann. Aber wenn die Kultur dahinter die ist, dass nur die perfekte Stunde zählt, dass nur die fehlerfreie Stunde die richtige ist, dass am besten eine Stunde vorgeführt wird, wo kein Abweichen von der Planungsvorlage da ist, dann würde ich sagen, schießen wir halt übers Ziel hinaus. Also die Kultur dahinter könnte man insofern ändern, dass man sie öffnet, dass man auch in der Nachbesprechung zum Beispiel nicht sagt, was alles gut gelaufen ist, sondern lasst uns konstruktiv über die Fehler mal sprechen, die entstanden sind und überlegen, was könnte man in der nächsten Stunde tun oder was müsste man in der nächsten Stunde tun, wenn ich das auffangen möchte. Weil das ist eigentlich die Kompetenz, die später wichtig ist. Wir machen einen Fehler in der Stunde und dann wäre schlecht zu sagen, nächste Stunde mache ich, wie sie kommt, ist mir egal, sondern das Entscheidende wird es sein, über die gemachten Fehler zu reflektieren, nachzudenken. Und sowas kann man natürlich in so einer staatlichen Prüfungskultur schon machen, aber man müsste an den ein oder anderen Stellen Anpassungen vornehmen.
Das wäre dann im Grunde sowas wie eine Forscherhaltung, mit der man reingeht und sagt, so, wir probieren mal Dinge aus, wir sind vielleicht auch mal ein bisschen experimenteller und feiern dann auch, wenn es mal nicht funktioniert. So verstehe ich das so richtig.
Ja, in der Tat. Und mit John Hattie habe ich ja auch eine Haltung in diese Richtung formuliert, nämlich, dass wir Lehrkräfte uns als Evaluatoren sehen, also als Evaluatoren für das, was wir tun. Nicht nur für das, was die Schülerinnen und Schüler leisten, sondern immer auch die Frage stellen, was hat das mit mir zu tun? Wie muss ich da vielleicht anders rangehen? Was muss ich nochmal anpacken? Und das ist mit Sicherheit eine ganz entscheidende Haltung auch für Berufszufriedenheit. Wir haben ja als Lehrer häufig das Problem, dass wir viel machen, aber nicht wie ein Bühnenschauspieler den Applaus sofort erhalten, sondern wir müssen unseren Erfolg ja manchmal sichtbar machen. Und das sichtbar machen heißt, evaluativ draufzuschauen. Was hat funktioniert, was hat nicht funktioniert? Und dann weiter zu denken, warum hat etwas funktioniert und warum hat etwas nicht funktioniert. Und genau diese Offenheit und dieses Infragestellen dessen, was ich tue und wer ich bin, sind die zentralen Aspekte erfolgreicher Lehrkräfte.
Wir haben eben gehört, es gibt große Vorteile davon, dass man analog und echt liest. Würden Sie sagen, es gibt ein Buch, was jede Lehrkraft gelesen haben sollte?
Aber jetzt muss ich kurz reflektieren. Es gibt viele gute Bücher, die man gelesen haben sollte. Eins, das man gelesen haben muss. Also ich finde nach wie vor Klafkis Bücher echt interessant, weil da viel Bildungstheorie drin steckt. Da steckt viel Humanismus mit drinnen. Da steckt viel Reflexion drin, wer wir Lehrer sind, was Schule leisten kann. Also ich rate dazu mal die Bücher von Wolfgang Klafki.
Nach wie vor aktuell.
Absolut. Die Bildungstheorie ist ja eigentlich die letzte große, die wir hatten. Aber im Kern können wir Schule nicht verstehen, ohne ein vernünftiges Verständnis von Bilden. Und insofern, glaube ich, ist das ein guter Ankommen.
Wir haben in Ihrem Vortrag auch über Smartphone-Sucht gesprochen. Sollten aus Ihrer Sicht Smartphones aus der Schule verbannt werden?
Absolut. Weder der Schüler noch der Lehrer braucht ein privates Endgerät und das ist das Smartphone, um guten Unterricht zu erfahren, guten Unterricht zu machen oder erfolgreich zu lernen. Smartphones haben für mich in der Schule nichts verloren.
Wir haben eben auch gehört, dass es ein Konglomerat von vielen Dingen ist. Trotzdem die Frage, welche Eigenschaft halten Sie für unerlässlich, wenn man sagt, ich möchte gerne eine gute Lehrerin oder ein guter Lehrer sein?
Zwei erscheinen mir wichtig. Ich brauche eine Bildungsvision und ich brauche eine kritische Haltung zu meinem Beruf, zum Lernen, zum Lehren und auch zur Gesellschaft. Denn im Kern ist die Schule die wichtigste Institution für die Gesellschaft. Und da muss Kritikfähigkeit an der Tagesordnung stehen.
Welches ist aus Ihrer Sicht die größte Schwachstelle im deutschen Schulsystem?
Der Fisch stinkt vom Kopf.
Oha.
Bildungspolitik. Ich sehe da Riesenprobleme. Wir haben da häufig oben ein Personal, das kein Interesse am System hat, sondern da geht es im Kern um politischen Machterhalt. Und das führt dazu, dass wir Entscheidungen haben, die dem Bildungssystem schaden und die dann leider vor Ort zu häufig zu Frustration, Demotivierung und auch zu Resignation führen. Und das ist das Schlimmste, was wir aktuell im System haben. Also ganz oben.
Dann kann ich mir die nächste Frage oder die Antwort auf die nächste Frage fast schon vorstellen. Werden wir es noch erleben, dass das dreigliedrige Schulsystem abgeschafft wird?
Nein, mit Sicherheit nicht, weil ich auch glaube, dass die ganzen Transformationskosten und Effekte so groß wären, dass sie es nie vernünftig hinbekommen werden. Also ich habe vorhin ja schon mal gesprochen von dem kulturellen und historischen Kontext, den wir haben. Also wenn Sie in manchen Bundesländern diese Frage stellen oder aktuell ist dann einmal debattiert worden, braucht man das Gymnasium noch? Ich glaube, dass da diese kulturellen Kräfte so stark sind, dass wir drei, wie wir hier sitzen, das nicht erleben werden. Und ich stelle sogar in Frage, ob das überhaupt eines Tages realisierbar wäre.
Lieber Mann, Sie hätten was ganz anderes gemacht, wenn Sie selber Schulleiter geworden wären. Was wären so Ihre Visionen für jemanden, der eine Schule führt?
Jetzt muss ich kurz erzählen, ich wollte eigentlich das werden, wo Sie sind.
Ah, okay.
Ich wollte in die Seminarlehrerausbildung gehen, weil ich mir gedacht habe, mit jungen Lehrkräften zu arbeiten, ist das Beste, was du machen kannst, weil es den größten Einfluss hast. Du hast eine überschaubare Gruppe, du unterstützt die bei dem wesentlichen Gang in den Berufseinstieg hinein. Und dann hat man damals in Bayern in der ersten Bewertung eine 2 haben müssen, schlechtestens eine 2-7-stufige Skala. Und ich habe in der damaligen Bewertung ein 3+ bekommen. Dann habe ich gefragt, ja, warum eigentlich nur 3+? Weil es war alles wunderbar. Und dann hat mir damals die Schulleitung gesagt, ja, eine gute war, aber an der Stelle vielleicht hätte sie mal überdenken können. Sie hat zu mir gesagt, weil für eine 2- sind sie noch nicht lange genug im Schuldienst.
Oha.
Und das ist die Logik im System manchmal. Also so der Glaube daran, wer lang genug dabei ist, der macht es dann richtig und das ist halt auch
Das
nicht
stimmt
richtig.
auch nicht.
Aber für Schulleitung oder auch für Seminare, ich glaube, da kann uns die empirische Forschung schon einen Weg weisen, wenn es um diesen Gedanken geht der kollektiven Wirksamkeit. Also wie schaffen wir es, ein Team zu bilden? Wie schaffen wir es, eine gemeinsame Vision von Bildung zu formulieren? Und wie schaffen wir es dann, unser Handeln auch daraufhin auszurichten und ständig auch zu hinterfragen, ob wir letztendlich auf diesem Weg sind? Das heißt nicht, dass alle dasselbe tun, sondern es das heißt, dass wir wirklich gemeinsam mal versuchen, unsere Institution, unsere Schule so aufzustellen, dass wir gemeinsam den größtmöglichen Effekt haben.
Ist im Grunde auch ein Mindset, ne, was man hat.
Absolut. Das hat wieder
Wir
viel,
können was.
genau, hat viel mit Mindset, mit Haltung zu tun, hat viel mit Selbstkonzept und Selbstverständnis zu tun. Und das ist ja letztendlich auch der Schlüssel zum Erfolg. In alle Bereiche, wenn Sie schauen, ist es häufig gar nicht so sehr das, was Menschen tun und wissen und können, sondern wie sie über das denken, was sie tun. Also wenn Sie mal in den Sportbereich reinschauen, wenn Sie den Michael Jordan nehmen, begnadeter Basketballspieler zu seiner Zeit gab es viele, aber dieses Mindset, das er hatte, fokussiert zu sein auf den Punkt, auch
Wer weiß, dass das
der
kann,
weiß, dass es kann und der weiß, wo er Fehler macht und der arbeitet hart an sich. Und dieses Verständnis ist sicher ein Schlüssel auch für erfolgreiche Schulen wichtig.
So, Sie sind jetzt in ganz vielen Arbeitszusammenhängen unterwegs. Gibt es irgendwas, was Sie Neues machen, wo Sie sagen, da beschäftige ich mich jetzt gerade intensiv mit oder das könnte so ein nächstes Projekt von mir sein? Wir haben eben auch über die Freiheiten gesprochen, die Sie haben. Gibt es irgendwas, was Sie im Visier haben?
Ich habe mich jetzt das letzte halbe Jahr mit der Frage von Bildungsgerechtigkeit intensiv beschäftigt. Ich habe da ein interessantes Projekt mit Matthias Bruck gehabt, der mal Minister in Mecklenburg-Vorpommern war. Und da sind wir mal dieser Frage ein bisschen auf den Grund gegangen, diskutieren Gleichheit und Gerechtigkeit, weil wir an der Stelle durchaus auch ein Problem im Bildungssystem sehen. Da werden wir eine Reihe von Tatsachen aufdecken, die natürlich nicht jedem gefallen werden, aber ich glaube, wir müssen im Bildungsbereich unbedingt auch Missstände ansprechen können, um sie zu lösen und vor allem auch, um die Personen, die in den Klassenzimmer sind, dort gute Leistung bringen wollen, auch mit einer Erwartungshaltung zu konfrontieren, die sie erbringen können. Mhm. Weil nicht schlimmer als überfordernde Ziele, die kein Mensch erreichen kann, das funktioniert nicht. Und wo ich dran noch arbeite, ist, ich möchte eine kleine Bildungstheorie noch vorlegen, so ein bisschen im Anschluss an Wolfgang Klafti, weil ich glaube, wir müssen gerade in Zeiten von KI auch nochmal grundlegend reflektieren, was heißt Bildung in dieser Zeit, weil wir ungeheuer starke technischen Entwicklungen gegenüberstehen, die schneller denken wie wir, die besser schreiben können wir, die besser rechnen können wie wir. Aber dennoch müssen wir uns ja Gedanken machen, wer wir Menschen sind, wie unsere Autorschaft des Lebens auch in so einer Zeitalter der Digitalisierung aussehen kann. Und deswegen ist das wohl das Projekt für die nächsten Monate, wo ich intensiv mit mir reingehe.
Ich finde, das klingt anspruchsvoll. Und ich mache mal einen Schlusssatz. Ich habe gerade zwei Stellen ausgeschrieben, Herr Zierer. Wenn Sie sich nochmal umorientieren wollen und sagen, mache ich. Wollte das ja schon immer mal machen, sehr gerne bei uns. Und gebe jetzt an den Kollegen nochmal ab.
Ja, zum Schluss, Herr Zierer, wir haben in Ihrem Vortrag gehört und in zahlreichen Publikationen rund um die Hetti-Studie ist es ja auch zu lesen, Haltung spielt im Lehrerberuf eine zentrale Rolle. Können Sie zum Schluss mit ein paar Sätzen konkretisieren, was für die Haltung von Lehrkräften in diesem Kontext besonders bedeutsam ist?
Ja, ich mache es vielleicht mit 3, 4, 5 Aspekten deutlich. Also erfolgreiche Lehrpersonen müssen die Haltung mitbringen, dass Beziehungsarbeit ein Schlüssel ist. Ohne Beziehungsarbeit kein guter Unterricht, ohne Beziehungsarbeit kein Bildungserfolg. Das ist einmal ein ganz zentraler Punkt. Der zweite ist, dass Leistung wichtig ist. Bildung heißt ja, sich selbst erkennen, heißt Fehler machen, heißt Umwege gehen, heißt Irrwege gehen. Und das erfordert Anstrengung und Einsatz. Das heißt, wenn ich als Lehrkraft hier wirklich einen Effekt haben möchte, dann muss ich auch ein Stück weit Leistung einfordern. Mhm. Ganz konkret, Aufgaben nicht zu leicht, nicht zu schwierig zu machen, sondern im Bereich der Herausforderung mich bewegen. Vielleicht noch einen dritten Punkt. Ich halte die Feedback-Kultur für ein ganz zentrales Element. Wenn wir Schule in einer Demokratie sind, dann ist Feedback eigentlich eine Selbstverständlichkeit. Weil Demokratie lebt auch davon, Rückmeldung zu geben, Kritik zu äußern. Und sowas muss aus meiner Sicht auch eine Lehrperson mitbringen, dass sie nicht nur Feedback gibt, den Schülerinnen und Schülern mitteilt, was vielleicht besser zu machen wäre oder Fehler war, sondern gleichzeitig auch immer Feedback einzufordern und die Kinder, die Jugendlichen um Rückmeldung zu bitten, na, was kann ich auch als Lehrer besser machen, damit wir alle davon profitieren können. Und das wären so 3 Aspekte einer Haltung, die Lehrkräfte brauchen, wenn sie erfolgreich sind und auch lebenslang erfolgreich sein wollen.
Herr Zierer, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben am Rande der Fortbildung und jetzt geht's gleich weiter.
Vielen Dank, ich sage danke.
Ja, danke auch.
Ja, so 4 Wochen später, mit Blick auf dieses Interview, muss ich sagen, mich hat Zierer schon... mir hat er imponiert. Er ist erstens ein unheimlich sympathischer und auch nahbarer Mensch. Und was mir auch gut gefallen hat, ist, dass er wirklich aus der von seiner Vita her auch aus der Schule kommt.
Ja. Und Grundschule. Nicht,
ja, Grundschule ist natürlich, freut mich natürlich auch, aber man merkt auch in dem, was er sagt und was er beschreibt, dass er wirklich originär aus Schule kommt und einen Bezug hat zur Schule.
Ja, das stimmt, das ist spürbar. Das war jetzt genau das Gegenteil von Elfenbeinturm, ne? Dass man irgendwie das Gefühl hat, ja, das ist auch was, was man wirklich auch angehen kann. Manches relativ zügig und anderes mit langem Atem. So kam es mir vor. Mhm. Ja, also in der Summe beeindruckend.
Total beeindruckend und wirklich auch, bin mit vielen Impulsen auch aus diesem Tag herausgegangen.
Und es ging, glaube ich, den Kolleginnen und Kollegen auch so. Ja. Die ganz viele haben gesagt, das war mal wirklich, ich habe ganz viel mitgeschrieben, habe auch ganz viel mitgenommen. Also für uns praktisch so ein kleines Lehrstück gewesen. Mhm. Ja, guter Tag.
Guter Tag, jawohl. Ja, jetzt sind wir schon wieder weiter. Die Zeit rennt, wir sind im November. Was steht in deinem Lehramt an in diesem Monat?
Ja, das ist vor allen Dingen wichtig für den Seiteneinstieg. Wir beginnen ab 1. November mit einer neuen Ausbildungsgruppe OBAS,
die Zahlen, beziehungsweise die Zahl ist ja eigentlich nicht richtig, sondern die Personen, die hierher kommen, die laufen jetzt gerade ein. Das läuft quasi stündlich, bekommen wir neue Meldungen, wer jetzt hierher kommt. Und die Kolleginnen, die die Oberstgruppe betreuen, gehen auch schon wirklich in den Startlöchern, haben auch ganz intensiv vorbereitet und konzeptionell auch noch mal ein bisschen was gemacht. Und ja, auf die Gruppe warten wir jetzt. Die werden wir ab 1. November erwarten und dann vielleicht auch noch nachlaufend einige dazu.
Erfordert ja auch eine enorme Flexibilität an der Stelle.
Ja, ne? für die Organisation ist es schon schwierig. Also es sind auch einige Kolleginnen und Kollegen von uns, die wissen noch gar nicht, dass sie ab 1. November möglicherweise jemanden im Fachseminar betreuen müssen.
Okay.
Das ist so, ne? Es routiniert sich natürlich auch ein bisschen, dadurch, dass das nicht zum ersten Mal so ist, aber tatsächlich erfordert es ganz schön Flexibilität von allen Seiten im Grunde, aber natürlich auch von den Oberstlerinnen und Oberstlern, die jetzt hier neu kommen, weil für die ist es ja auch wirklich ein ganz neuer Abschnitt. Ne? Ja. Aber bei euch passiert auch Großes. Ich habe gesehen, es wird auch schon viel vorbereitet bei euch, also ihr vereidigt.
Ja, wir haben heute den 28.10. für die Hörerinnen und Hörer und am Freitag, das ist der 31., haben wir hier Großkampftag in Anführungszeichen. Da ist erstmal sehr erfreulich, dass wir etwas über 90 Personen das Staatsexamenszeugnis aushändigen dürfen und diesen Jahrgang verabschieden. Und am selben Tag wird dann ab nachmittags auch etwa rund 100 Personen werden hier vereidigt und die treten ihren Dienst an als Lehramtsanwärterin, als Lehramtsanwärter für die nächsten 18 Monate. Und das ist für uns schon immer ein großes Ereignis, ja, das wir auch mit viel viel Freude dem sehen wir entgegen, und aber auch mit viel Organisation und Aufwand.
Vergleichbar mit einer Einschulung. Ja? Ja. Wie ist das emotional für dich, wenn du sagtest gerade, es passiert am gleichen Tag? Also ja, das heißt, eine große Gruppe, die einem ja möglicherweise auch ans Herz wächst, geht und sofort, 5 Minuten später, stehen plötzlich ganz viele neue mit großen Augen, sage ich jetzt mal, auf der Matte. Wie ist das?
Ja, und die auch mit ganz vielen Fragen kommen.
Ja, klar.
Ja, und das ist, habe ich mich gestern noch mit einer Kollegin drüber unterhalten, das ist schon speziell. Also an der Schule, wenn man so einen Jahrgang verabschiedet, dann kommen da irgendwie 6, 6,5 Wochen Sommerferien dazwischen. In denen kann man auch ein bisschen Abstand nehmen von dem, was war, und sich vorbereiten auf das, was kommt. Und das läuft in unserem Geschäft halt parallel. Also wir sind die letzten 6 bis 8 Wochen eigentlich schon damit beschäftigt, den neuen Jahrgang vorzubereiten und Dinge schon zu organisieren dafür. Also man ist gedanklich schon sehr stark dabei, sich auf den neuen Jahrgang vorzubereiten. Und dennoch will man es natürlich erstens die Lehramtsanwärterinnen und Lehramtsanwärter des bestehenden Jahres so nicht spüren lassen. Und ich glaube, das tun wir auch nicht. Ja. Die befinden sich ja auch noch in Prüfungen. Ja, und auch da sind wir natürlich
auf Stellensuche.
Ne? Auf Stellensuche. Auch das betrifft uns emotional. Da sind wir natürlich auch eng dabei. Ja, und jetzt diesen Jahrgang so gehen zu lassen. Und du hast natürlich völlig recht. Die sind einem schon ans Herz gewachsen. So mein Kernseminar, die Personen, die ich jetzt auch so verabschiede, und so geht es meinen Kolleginnen auch, das ist schon auch mit einer gewissen Wehmut verbunden.
Ist ein bewegender Tag.
Bewegender Tag. Und das sofort so hintereinander, das ist gar nicht so einfach.
Ja. Mich wundert das persönlich immer, dass man dann doch sehr, sehr schnell sich auch wieder auf eine neue Gruppe auch einlassen kann. Ne? Das ist bei uns ja dann doch ein kurzlebigeres Geschäft als in der Schule. Mhm. Und trotzdem kommen immer wieder neue Menschen, wo man dachte, boah, interessant und liebenswert auch. Mhm. Und also zumindest erlebe ich das so, dass man dann doch relativ schnell wieder in so einen Modus kommt, zu sagen, ich lasse mich jetzt ein, und das auch gerne. Mhm. Wie geht's dann? Willst du noch mal kurz eine Perspektive geben? Wie geht's dann weiter? Macht ihr pädagogische Tage auch? Und
ja, die schließen im Grunde direkt in der Woche dann an, am 3. November, 4. und 5. An den 3 Tagen haben wir hier im ZFSL unsere pädagogischen Tage, die auch natürlich sehr intensiv sind, wo wir viel mit den neuen Anwärterinnen und Anwärtern ins Gespräch kommen, wo sich die professionellen Lerngemeinschaften bilden. Ja. Da geben wir auch richtig viel rein, damit das gelingt. Und das steht natürlich auch im Zeichen des gegenseitigen Kennenlernens, des viele Fragen auch Beantwortens. Ja, das werden nochmal 3 sehr intensive Tage. Dann folgt in der Woche darauf so ein Kompakttag, den wir im Kernseminar gestalten. Mhm. Und ich glaube, wenn wir den hinter uns gebracht haben, dann sind auch erstmal viele Fragezeichen hoffentlich nicht mehr da. Dann sind auch die ersten Tage in den Ausbildungsschulen haben dann stattgefunden und dann wird es, denke ich, auch ein bisschen ruhiger und kommt in etwas ruhigere
Phase. Dass man so auch ins Einleben kommt,
ja,
auch
an den genau. Schulen.
Ne? Und Thorsten, wir haben ja vor, im nächsten Podcast, sollen wir mal einen kleinen Blick ja, drauf gerne. Werfen, im nächsten Podcast mal so auf Mythen zu gucken. Ja. Also gerade jetzt für dich.
Mythen in der Lehrerausbildung,
ja. Mythen in der Lehrerausbildung, ja. Gerade jetzt für deine Lehramtsanwärter und Lehramtsanwärter und auch für die Lehrkräfte in der Ausbildung bei uns, aber eben auch für alle anderen, darauf zu schauen, was für Gerüchte gibt es eigentlich, gerade so verbunden mit dem Staat?
Was ist so ein typisches Gerücht?
Ich habe zum Beispiel
kleiner Spoiler.
Jetzt, ich habe zum Beispiel jetzt das Gerücht, was wirklich oft kommt, sollte man eigentlich zu Beginn in Unterrichtsbesuchen möglich ein bisschen halbe Kraft geben, damit man am Ende auch noch eine Entwicklung zeigt.
Interessant.
Ne? Also nicht sozusagen das Beste geben, sondern lieber ein bisschen drunter.
Noch nicht das
damit die, damit die Erwartungen nicht zu groß ja. werden, damit man nicht nach hinten raus in der Situation kommt, wo eine Fachleitung dann sagt, ja, Mann, du steigerst dich ja gar nicht. Mhm. Also für mich so ein klassisches Gerücht, ein klassischer Mythos, mit dem man dann versucht aufzuräumen. Und ich glaube, da wird was zusammenkommen. Ich freue mich darauf, auch wirklich so im Hinblick darauf, ja, dass man vielleicht auch nochmal aufgreift, was auch so durchs Netz flackert an Themen. Das wird bestimmt nochmal spannend dann im Dezember.
Jawohl, bis dahin. Mhm.